Meeresrauschen, der Podcast von Ocean Well. Die Naturkosmetik aus dem Meer und für das Meer. Spannendes von der Entwicklungsschmiede aus dem echten Norden.
Herr Professor Schulz, wir sitzen hier in Ihrem Büro am Botanischen Institut. Sie forschen und lehren hier an der Universität Kiel zum Thema Physiologie und Biotechnologie der pflanzlichen Zelle. Insbesondere sind Sie aber auch als Algenschulz bekannt. Und ich stelle Ihnen jetzt einfach mal die ganz einfache oder vielleicht nicht so einfache Frage. Was sind Algen genau?
Ja, die Frage ist kurz und knapp, aber gar nicht so einfach zu beantworten. Erstmal botanisch gesehen sind Algen bestimmte Pflanzengruppen, die bevorzugt einfach aufgebaut sind und bevorzugt im, am oder mit dem Wasser leben. Es hat sich aber, gerade wenn man so von der Botanik ein bisschen weg und mehr zur Biotechnologie und Bioökonomie guckt, rauskristallisiert, dass dort drei Gruppen von Organismen von Interesse sind, die man dann als einerseits Mikroalgen bezeichnet. Das sind nämlich Algen, so wie ich es beschrieben habe, Pflanzen, die aber jetzt mikroskopisch klein sind und dafür gewisse Vorteile haben. Dann gibt es sogenannte Makroalgen. Das sind eben diese Algen, die man wirklich gut sehen kann, die eine gewisse Größe haben. Und wenn man da an die Braunalgen-Tange denkt, die in den Weltmeeren vorkommen, dann sind das sogar von der Länge her mit die größten Pflanzen, die man so kennt. Und dann zähle ich selber und viele andere meiner Kollegen tun das auch, zu diesen Mikro- und Makroalgen noch eine dritte Gruppe von Organismen dazu, die sogenannten Cyanobakterien. Weil Cyanobakterien sind, wie der Name schon sagt, richtige Bakterien. Die wurden früher mal als blaugrüne Algen bezeichnet, als man noch nicht wusste, dass es Bakterien sind. Es sind also im botanischen Sinn nicht Algen, sondern Bakterien. Aber sie verhalten sich wie Mikroalgen und sie machen die gleiche Photosynthese, sie wachsen genau, sie total ähnlich aus. Biotechnologisch und bioökonomisch gibt es da kaum Unterschiede. Insofern fasse ich die immer gerne mit dazu, zu den Mikroalgen, so wie ich es beschrieben habe, obwohl es botanisch nicht ganz richtig ist.
Und Mikroalgen, Makroalgen, finden wir die im Meer, in den Seen? Wo finden wir die? Überall?
Überall nicht. Aber sind unheimlich weit verbreitet. Also in allen Gewässern sind die zu finden. Wirklich, das geht von der Pfütze über den Teich, den See oder den Ozean. Es geht auch zum Beispiel bis in heiße Quellen. Cyanobakterien findet man auch in heißen Quellen bis 80 Grad. Oder man findet sogar Mikroalgen in Gletscherregionen, im Eis. Dort schützen die sich mit roten Farbstoffen und deshalb wird dann das Wachstum dieser Algen im Schnee als Blutschnee bezeichnet. Und da können sie sogar unter 0 Grad noch wachsen. Also Algen sind wirklich sehr weit verbreitet und sie können auch auf Oberflächen sehr gut leben, die immer mal nur selten befeuchtet werden. Jeder weiß das von seiner Hauswand, seinem Zaun, Bäumen oder Dachpfannen, wo eben so ein grüner Belag entsteht. Das sind auch Algen. Sogenannte terrestrische Algen, die eben auch relativ fern von flüssigem Wasser leben können.
Welche Rolle spielen Algen denn in unseren Ökosystemen?
Naja, natürlich eine riesige Rolle. Diese Mikroalgen kann man auch bezeichnen als Phytoplankton. Und dieses Phytoplankton, wenn man da mal sich anguckt weltweit, diese Zahl verändert sich immer noch, aber mindestens die Hälfte der Photosynthese weltweit läuft über dieses Phytoplankton. Die andere Hälfte sind dann die Landpflanzen. Das hat also eine enorme Bedeutung für den Kohlenstoffkreislauf der Welt, für Biomasseproduktion, CO2-Aufnahme und Sauerstoffabgabe. Also eine unheimlich global wichtige Bedeutung. Und über diese Photosynthese und Primärproduktion, wie man das immer nennt, also direkt Biomasseproduktion aus der Energie der Sonne, entsteht dann eben Biomasse. Und diese Biomasse ist der Ausgangspunkt für ganz viele Nahrungsketten. Das heißt, in den Weltmeeren zum Beispiel die Nahrungskette dann vom Phytoplankton über zum Beispiel Muscheln oder andere Filtrierer, über irgendwelche Friedfische zu den räuberischen Fischen, die wir dann wiederum gerne fangen, um die als Fisch zu essen und so weiter. Also das ist der Ausgangspunkt der Nahrungskette, wo der Mensch am Ende ist und die Mikroalgen ganz oft am Anfang.
Mir kommt es manchmal so vor, als gäbe es fast zu viele Algen. Gerade im Sommer hört man auch von sogenannten Algenblüten. Was hat es damit auf sich?
Ja, zu viel Algen, finde ich, gibt es nicht. Aber es macht manchmal den Eindruck, weil diese Phytoplanktonblüten wirklich dazu führen, dass Gewässer richtig grün werden, manchmal richtig grüne Belege sich bilden. Gerade wenn man dann in so einem Gewässer baden gehen will oder so, dann bringt das nicht so einen Spaß. Aber diese Phytoplanktonblüten, egal ob in irgendeinem See, in der Ostsee oder in einem Weltmeer, sind erstmal völlig natürliche Erscheinungen. Das heißt, wenn die Bedingungen gut sind, oft im Sommer, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, die Nährstoffversorgung gut ist, dann wachsen einfach diese Mikroalgen in Massen und das ist erstmal gut. Und die Fische oder Muscheln oder so, die von diesem Phytoplankton leben, die freuen sich. Der Ruf dieser Phytoplanktonblüten ist so ein bisschen ins Negative gekommen und auch zu Recht, weil eben viele unserer Gewässer überdüngt sind. Das heißt, viele unserer Gewässer durch die Abwässer, die aus der Landwirtschaft kommen oder über die Kläranlagen ins Wasser gelangen oder so, sind einfach so nährstoffreich, dass dann diese natürlichen Phytoplanktonblüten stärker sind als natürlicherweise. Und dann führt es dazu, dass diese Algen, wenn die Blüte zu Ende ist, nicht von Tieren komplett gefressen werden können, sondern sich dann als Algenbiomasse absetzen, auf den Grund dieser Gewässer sinken. Und dann führen sie schon zu Umweltproblemen, insofern, dass dann Bakterien diese Algenbiomasse abbauen wollen, dabei Sauerstoff verbrauchen. Und dann führt das zu dieser Sauerstoffzehrung der Seen, das dann schon für die Gewässer, gerade für unsere Seen, gerade hier auch in Norddeutschland, problematisch ist. Und man kann sagen, diese Überdüngung der Gewässer, die sogenannte Eutrophierung nennt sich das, also ist schon sehr bedrohlich. Es gibt Studien der EU, die sagen, dass 52 der 53 großen Seen hier in Schleswig-Holstein sind zu nährstoffreich durch menschliche Einflüsse. Und wenn das nicht geändert wird, dann kann es sogar sein, dass für diese 52 Seen dann irgendwann mal EU-Strafen gezahlt werden müssen, weil einfach die entsprechenden zuständigen Besitzer, Regierungen und so weiter nicht dafür gesorgt haben, dass die Nährstoffbelastung dieser Seen reduziert wird.
Sie haben jetzt von Strafzahlungen oder möglichen Strafzahlungen gesprochen. Was kann man tun, um diesen Algenblüten Herr zu werden, bevor man jetzt Strafzahlungen bezahlen müsste?
Ja, da gibt es Möglichkeiten und das wäre natürlich sehr sinnvoll, die Gelder, die man später sowieso dann als Strafe zahlen muss, sollte man einsetzen, um die Gewässer vorher in einen guten ökologischen Zustand zu bringen, dass eben keine Strafen mehr anfallen. Und ehrlich gesagt, die EU will ja genau das. Und da kann man schon einiges machen. Seit so den 80er, 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts sind auch schon viele Maßnahmen ergriffen worden. Also kann man nur beispielhaft hier mal nennen, es ging ja los mit dem Bau der Klärwerke, was so in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts intensiv losging und jetzt also ein Großteil der Abwässer, die wir erzeugen, wird eben über Kläranlagen gereinigt, was den Gewässern natürlich eine Menge bringt. Die zweite Sache ist, dass die Landwirtschaft mittlerweile sehr stark reglementiert ist in der Menge und der Art und Weise, der Zeit und so weiter, wie sie Nährstoffe auf ihre Feldern bringen. Landwirte sind da sehr auch unter Druck, da wirklich ihre Düngung sehr an die Gegebenheiten anzupassen und nicht zu viel zu düngen. Andererseits ist es aber so, dass wir zum Beispiel über unsere Tierkultivierung Ich denke da besonders an Schweinemast. Haben wir so einen Durchsatz an Futtermittel, dass es einfach übertrieben ist. Das heißt, wir haben da ein System, dass wir unheimlich viele Nährstoffe zum Beispiel über Soja-Futtermittel aus Südamerika importieren. Die werden hier zum Beispiel den Schweinen gefüttert und dann entsteht die Gülle. Und in den Regionen, wo viel Tierzucht läuft, haben wir so ein Überangebot an Nährstoffen, sodass wir es gar nicht mehr loswerden können. Und das dann eben zu einer wirklich ökologischen Problematik führt. Das heißt, man darf die Überdüngung der Gewässer nicht so lokal sehen. Man darf nicht nur den lokalen Landwirt dafür verantwortlich machen, sondern im Prinzip ist es auch unser System der Landwirtschaft, die da ganz viel zugeführt hat zu diesem Problem.
Was passiert mit einem See, der jetzt schon so überdüngt ist und in dem solche Algenblüten stattfinden und da sich so quasi wie ein negativer Kreislauf aufbaut? Das Gleichgewicht in einem solchen See wiederherzustellen, quasi als Renaturierungsmaßnahme, gibt es da Möglichkeiten?
Ja, da gibt es Möglichkeiten. Das heißt, neben der Verminderung der Einleitung der Nährstoffe muss man sich bemühen, denke ich mal, solche Gewässer zu sanieren. Das heißt, dass man ihnen hilft, natürliche Prozesse unterstützt, um eben mit dieser Nährstofffracht klarzukommen. Das ist ehrlich gesagt ein großes biologisches und technisches Problem. Vielleicht erzähle ich am liebsten mal von einem Erlebnis. Und ich denke, ich kann ruhig sagen, um welches Gewässer es damals ging. Damals ging es um die Schlei. Dort wurden in einem Schleiforum Vorschläge gemacht, wie man die Schlei sanieren könnte. Und für mich ist das immer noch so die Liste der Möglichkeiten sozusagen. Drei Hauptvorschläge wurden gemacht. Der erste Vorschlag ist und war bei Gewässern, und das wird teilweise auch gemacht, die mit Nährstoffen belasteten Sedimente auszubaggern und entweder zu verkompostieren oder zu verbrennen. Also ich meine, wenn ich das so erzähle, ist glaube ich klar, als Biologe dreht man dann nur mit den Augen, weil damit natürlich das Gewässer komplett unnatürlich wird. Die ganzen Lebensgemeinschaften, die es da noch drin gibt, werden mit rausgebaggert und müssen sich dann neu wieder etablieren. Und das ist also für einen Biologen ist das keine Lösung. Gut, die zweite Möglichkeit ist, dass man einen speziellen Nährstoff, der eine besondere Rolle spielt, nämlich die Phosphate, dass man die chemisch fällt. Das heißt, es gibt Chemikalien, die kann man zum Wasser dazugeben und dann werden gezielt diese Phosphate ausgefällt. Das ist das gleiche Prinzip wie in jeder guten, gut ausgebauten Kläranlage, die chemische Reinigungsstufe. Dort wird das in der Kläranlage gemacht, um die Phosphate aus dem Wasser rauszubekommen. Da macht das auch Sinn, weil man dann diese gefällten Phosphatverbindungen zurückhält und damit kommen sie eben nicht ins Gewässer. Aber wenn man das an Gewässern machen will, was viele ökologisch arbeitende Firmen vorschlagen und auch machen, oft aus kommunalen Geldern finanziert, sehe ich dann eigentlich ein großes Problem, weil man dann irgendwo die gefällten Substanzen auch sammeln muss. Da hat man Becken, wo man die sich absetzen lässt, da muss man die wiederum rausbaggern. Und also als absolutes Notprogramm würde ich als Biologe das irgendwo akzeptieren, aber ich glaube, für unsere schleswig-holsteinischen Seen ist das nicht die Methode der Wahl. Und dann steht man vor dem Dilemma, dass die Reihe der Methoden, die etabliert sind, schon zu Ende ist. Wir haben das Problem, dass zum Beispiel, wenn ich mal den kleinen Plöner See rausgreife, 50% der Überdüngung oder des Überdüngungseffektes, den man in diesem kleinen Plöner See hat, stammt aus dem Sediment des Sees. Das heißt, aus den Bodenschichten am Grund des Sees Und im Sommer werden durch bestimmte physikalische, biochemische und chemische Mechanismen, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen kann und will, werden diese Phosphate, um die es dann hauptsächlich geht, rückgelöst, gehen wieder in das Wasser über und ermöglichen dann eben, weil die Phosphate oft die limitierenden Faktoren sind beim Wachstum, eine enorme Phytoplanktonblüte. Das heißt, würde man die Menge an Phosphatverbindungen reduzieren können durch irgendwelche Mechanismen, dann wäre es möglich, diese Phytoplanktonblüten einzuschränken und damit diesen Kreislauf des Biomasseabsinkens, CO2-Zehrung und so weiter sehr stark zu reduzieren. Also was ich damit sagen will, die Schlüsselsubstanz bei dieser Eutrophierung ist oft, sehr oft sind diese Phosphatverbindungen. Und da gibt es jetzt, oder haben wir zusammen mit dem LLOR in Flintbek, da ist als Person definitiv der ehemalige Leiter der Abteilung 1 und stellvertretende Behördenleiter zu nennen, Reinhold Staus. Mit dem zusammen haben wir da eine Idee entwickelt, aus unserer Mikroalgenforschung heraus, aus den Gewässern diese Mikroalgen, dieses Phytoplankton zu ernten, herauszuernten, um eben mit dieser Algenbiomasse dann Nährstoffe dem Gewässer zu entnehmen. Also auch Stickstoff oder andere Verbindungen, aber eben auch vor allen Dingen diese Phosphatverbindung. Das haben wir über die letzten Jahre erforscht und weiter die Idee vorangetrieben, erstmal nur auszuprobieren, über die Biomasse, die natürlich in diesen Gewässern wächst, wenn wir die bei Algenblüten eben dann aus dem Gewässer herausholen, darüber die Nährstoffbelastung dieser Gewässer zu senken. Das ist so eine Grundidee, die wir eben verfolgen.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, wie man dem See auch wieder neues Leben einhauchen kann? Weil der See ist ja schon sauerstoffarm und bis zu einem gewissen Grade abgestorben. Kann man noch etwas dazu beisteuern, vielleicht das Gleichgewicht auch wieder herzustellen?
Dieses Leben einhauchen wieder ist hauptsächlich zu sehen über den Sauerstoff. Weil wenn der Sauerstoff einfach im Gewässer fehlt, dann haben wir die Situation, dass wir da zwar auch Leben haben, sogenanntes anaerobes Leben, aber das normale Leben eines ökologisch intakten Sees ist wirklich an Sauerstoff gebunden. Also dann haben wir da eben Würmer im Sediment, dann haben wir Muscheln, dann haben wir Fische, dann haben wir einfach ein normales Ökosystem. In vielen Gewässern, und ich beziehe mich einfach mal wieder beispielhaft auf den kleinen Plöner See, haben wir das im Sommer nicht mehr. Im kleinen Plöner See, der hat eine Tiefe von etwa 30 Meter und im Sommer ist alles unter etwa 10 Meter sauerstofffrei. Das heißt, durch den Abbau der über die Jahrzehnte abgesunkenen Biomasse, also auch von Mikroalgen, aber auch anderen Tieren und ähnliches, wird der Sauerstoff so gezehrt, wie man sagt, also aufgebraucht, dass wirklich in diesen tieferen Seeregionen kein Sauerstoff mehr zu finden ist. Das heißt, jeder Fisch, der da reinschwimmen würde, der würde zusehen, dass er wieder über diese 10-Meter-Grenze kommt, weil sonst muss er ersticken. Und da ist jetzt die Überlegung, irgendwie zu versuchen, in diese tieferen Regionen Sauerstoff wieder reinzubekommen. So, und dann kam vor ein paar Jahren ein ehemaliger Mitstudierender von mir, Niels Christian Holm. Er ist Däne und arbeitet schon seit Jahren bei seiner eigenen Firma, der Firma Limnos Systems, kam auf mich zu, weil er hat etwas mit Mikroalgen gemacht. Und zwar, er hat Proben genommen aus Süßgewässern, wo dann solche Mikroalgen drin waren und hat die auf seiner Fensterbank wachsen lassen. Und dann das Besondere, er hat jeden Abend den Rührer, mit dem er diese Algen so gerührt hat, damit die also sich nicht absinken, hat er ausgestellt und dann hat er den Algen, diesen Mix aus Algen und auch Bakterien und Pilze sind da auch drin, die Chance gegeben, sich vielleicht 2 Minuten abzusetzen. Und alle Organismen, die das nicht geschafft haben, hat er einfach weggespült. Und damit hat er eine biologische Selektion gemacht auf schnelles Absinken und hat damit einen Mikroalgenmix entwickelt, der sich schneller absetzt als nach dem Prinzip arbeitende Bakterien einer Kläranlage. Eine super clevere Idee, weil damit ist jetzt möglich, direkt mit diesem Algenmix Wasser zu reinigen. Denn diese Algen, die hat er dann in einem Bioreaktor wachsen lassen und also in einfach einem Röhrensystem, wo Licht dran kommt und wo sie Photosynthese machen können. Und diese Algen nehmen, wenn sie wachsen, Nährstoffe auf. Und diese Nährstoffe werden dann in der Biomasse gebunden und setzen sich eben dann ab und können von dem klaren Wasser, das abläuft, getrennt werden. Der entscheidende Vorteil dieser absetzenden Algen ist, dass man keine teure und aufwendige Erntetechnik einsetzen muss. Was man vorher musste, da musste man zentrifugieren oder filtrieren, irgendwelche Methoden machen, die wir durchaus auch einsetzen. Aber wenn man das nicht muss, ist das natürlich technisch viel einfacher und energetisch viel effizienter, wenn die Algen sich einfach absetzen. So, und jetzt stellt sich natürlich der Zuhörer die Frage, wo ist jetzt die Verbindung zu dem Sauerstoff in den Seen, wovon ich ja eigentlich erzählen wollte. Und die Verbindung ist wirklich diese Wasserreinigung durch diese Mikroalgen. Und zwar, wenn die Wasser reinigen, dann machen sie Photosynthese und geben Sauerstoff in großen Mengen in dieses Wasser, das gereinigt ist. Das heißt, das Wasser wird nicht nur von Nährstoffen befreit, sondern auch mit Sauerstoff angereichert. Und wenn man jetzt dieses Wasser auf 4 Grad abkühlt, denn 4 Grad kaltes oder temperiertes Wasser ist spezifisch am schwersten, das heißt, sinkt ab. Und wenn man dieses auf 4 Grad abgekühlte Wasser in einen See einleitet, dann sinkt das wirklich ab im See. Das heißt, wir planen das im kleinen Plöner See zu machen. Dieses 4 Grad und Sauerstoff angereicherte und Nährstoff abgereicherte Wasser wird in den See reinfließen und am Grund, über den Grund, bis in 30 Meter Wassertiefe laufen. Und dort dann wirklich Sauerstoff da unten hinbringen. Und das Entscheidende ist, dass wir das kontinuierlich machen. Das heißt, wir werden über so ein Einleitrechensystem, das also großflächig dieses Wasser einleitet, werden wir Sauerstoffbahnen richtig in Tiefenbereiche der Seen organisieren, sodass dann Fische, Muscheln, Würmer sich da auch runtertrauen können. Sie müssen uns dann sozusagen vertrauen, dass wir da auch weiterhin Sauerstoff zuleiten, aber das wollen wir eben über längere Zeit, der Versuch wird viele Jahre laufen, um einfach einen See wie den kleinen Plöner See zum Beispiel, wo wir das als erstes ausprobieren wollen, wirklich wieder über den Sauerstoff in tiefen Gewässern zu beleben und damit einerseits zu einer natürlichen Aufnahme wieder der Nährstoffe zu kommen und das zweite ist ein chemisch-physikalischer Prozess, dieses Sauerstoff angereicherte Wasser, wenn das sich über das Sediment legt, wird diese Rücklösung vom Phosphor, von dem ich vorhin erzählt habe, dieser Phosphor wird im Sediment bleiben und kann dann dort eben zum Beispiel von Würmern verstopft werden und so weiter. Also der natürliche Lebensprozess eines Seeökosystems kann dann hoffentlich wieder starten. Klar ist, dass das langfristig laufen muss, in großen Mengen laufen muss. Deshalb planen wir ein Projekt auf der Plöner Kläranlage, wo wir das Wasser aus der Kläranlage über diese Mikroalgen nachreinigen wollen, obwohl das schon ziemlich gut gereinigt ist. Und dann eben mit Sauerstoff anreichern, abkühlen auf 4 Grad und dann in den See schicken. Und klar ist, dass wir eine ganz enge ökologische Begleitforschung machen müssen. Wir werden regelmäßig Taucher runterschicken müssen, die sich angucken, welchen Effekt wir da erzeugen, ob wir das wirklich erreichen, was wir theoretisch uns überlegt haben. Das ist ein ziemlich aufwendiges, langwieriges Projekt, was wir für die nächsten 3, 4, 5 Jahre in Plön planen.
die Abwärme, die dabei entsteht, wenn man dieses Wasser kühlt, die kann ja auch genutzt werden.
Genau, das klang so aufwendig, teuer, da, wenn ich sage, Wasser soll gekühlt werden. Aber das Ganze ist zu sehen im Zusammenhang, dass diese Anlage, die wir dort planen, dieser Algenbioreaktor, ist im Prinzip eine Solarthermieanlage. Also das, was man sich heute mit Kühlflüssigkeit aufs Dach baut, um seine Warmwassererzeugung oder seine Heizung zu unterstützen, das ist im Prinzip dieser Algenbioreaktor, nur nicht mit Kühlflüssigkeit, sondern mit Algensuspension drin. Das heißt, diese Algen, wenn die dicht gewachsen sind, sind die dunkelgrün. Und das Sonnenlicht, das dort auf diesen Algenbioreaktor scheint, das kann nur zu etwa 10% in der Photosynthese genutzt werden. Und 90% ist Wärmestrahlung. Und was wir planen, ist wirklich die Wärme, die die Sonne einstrahlt in diesen Algenbioreaktor und zusätzlich dann noch die Wärme, die wir erzeugen darüber, dass wir das Wasser noch mal extra runterkühlen für diese Seesanierung. Diese Wärme wird als Wärme wirklich in einem Nah- und Fernheitsnetzwerk benutzt. Wir sind da in ganz intensiven Gesprächen mit der Stadt Plön und der Stadtwerken Plön. Das heißt, was dort gemacht werden soll, ist diese Wärme. Und wir reden nicht über wenig, wir reden über Wärme im Megawattbereich, also viel Wärme. Die soll einerseits genutzt werden, um den Klärschlamm der Kläranlage zu trocknen. Und die zweite Sache ist, dass dann immer noch so viel Wärme übrig ist, dass wir eine 1,8 Kilometer lange Wärmeleitung in die Stadt Plön legen wollen, um dort ein Fernheitsnetzwerk, das es schon gibt für öffentliche Gebäude, mit Wärme zu versorgen. Und es ist sogar geplant, in Zukunft auch die dort im Südwesten von Plön befindlichen Wohngebäude, etwa 300 Wohngebäude, mit dieser Wärme zu versorgen. Die wird nicht ausreichend für die ganzen Gebäude, aber sie wird einen sehr großen Anteil annehmen an dieser Fernwärme und damit auch enorm kostengünstig, nachhaltig und umweltfreundlich dort eben Wärme zum Heizen dieser Gebäude bereitstellen.
Jetzt haben wir fast alle Enden von diesem Bioreaktor eigentlich besprochen, nur was passiert mit den Algen? Es werden ja Algen produziert in dem ganzen Prozess und Sie hatten vorhin auch erzählt von dem Projekt, wo Algen abgeerntet werden, direkt vom See. Das heißt, irgendwann hat man eine relativ große Algenmasse produziert oder abgeerntet. Was kann man mit diesen Algen machen?
Genau, eine ganze Menge. Und das ist etwas, was in meiner Arbeitsgruppe wir schon seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten kann man fast sagen, verfolgen. Dazu muss man erstmal gucken, was sind das für Mikroalgen, was haben die also für Inhaltsstoffe, was kann man damit machen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, die jetzt bei dieser Wasserreinigung oder der Ernte von Biomasse aus den Seen bedeutsam wird, ist, wo kommen diese Mikroalgen her? Da gibt es in Deutschland ganz klare Richtlinien. Also wenn wir diese Algenbiomasse verwerten wollen, die wir bekommen durch die Nachreinigung des Klärwerkswassers, also von menschlichen Abwässern, ist ganz klar, dürfen wir nichts anderes machen, als diese Algenbiomasse in einen Faulturm, das heißt, auf der Kläranlage heißt es Faulturm, sonst ist es eine Biogasanlage, zu geben und daraus Energie zu erzeugen. Alles andere stoffliche Verwertung ist von so einer Biomasse einfach nicht erlaubt. Dann haben wir auch Biomasse, also wie gesagt, beim Ernten aus den Seen. Und das ist schon etwas ganz anderes, weil das ist eigentlich ein natürliches Produkt. Und das heißt, da sehen wir vor und da werden wir eine Menge Forschungsaktivitäten reinstecken, dass man die Biomasse hoffentlich nutzen kann, um stofflich etwas raus zu extrahieren, zu verkaufen, damit auch Geld zu verdienen und dann nur noch die Reststoffe energetisch zu verwerten. Das ist etwas, was wir anstreben. Ob wir es hinbekommen, müssen wir noch mal sehen. Wenn man Algenbiomasse bekommt, die man über Reinigung von definierten Abwässern bekommt, also zum Beispiel in einer Aquaponikanlage, wie sie das nennt, also aus einer Fischaquakultur und dann die Reinigung des Wassers über Mikroalgen, dann könnte es zum Beispiel gut möglich sein, dass man die Algen wiederum als Fischfutter einsetzen kann. Denn vieles, diese Fischfutter in Aquakultur, die heute eingesetzt werden, sind Fischmehl und Fischöle, wo ich immer früher naiv dachte, dass die würde man aus Fischabfällen produzieren. Das ist aber nicht so. Die meisten Fischmehle und Fischöle werden aus Fangfisch produziert und belasten damit sehr unsere natürlichen Fischbestände. Und wenn man also diese Protein- und Ölquellen ersetzen könnte durch diese Algenbiomasse, dann wäre da wirklich eine Menge gewonnen. Weitere Verwertung, die wir vorsehen, ist in Kosmetik. Diese Algen produzieren zum Beispiel Substanzen, wie zum Beispiel das Vitamin E, Tocopherol auch genannt, was man natürlich auch als Vitamin zu sich nehmen kann, wenn das erlaubt wäre, aus diesen Algenbiomassen zu extrahieren. Aber man kann dieses Vitamin E zum Beispiel auch gut als Konservierungsstoff in Kosmetik einsetzen. Oder was wir gefunden haben, ist, dass unsere wasserreinigenden Mikroalgen UV-Licht absorbieren. Das heißt, wir sind dran zu untersuchen, ob man nicht aus diesen Algen eine Sonnencreme machen könnte. Also das Ziel ist wirklich, diese Algenbiomasse möglichst hochwertig weiter zu verwerten. Und klar wird dann auch, dass wir wirklich planen, und das ist ja auch Sinn und Zweck der sogenannten Bioökonomie, dass man aus diesen biologischen Prozessen dann wirklich ökonomischen Gewinn zieht. Das heißt, meine Doktoranden zum Beispiel überlegen schon, sich Firmen zu gründen, die zum Beispiel dann diese Prozesse nutzen, um eben Produkte auf den Markt zu bringen und eben diese biologischen Prozesse, diese Biomasse einzusetzen, um hochpreisige Produkte zu gewinnen. Das wäre schön, wenn das klappen würde.
Es klingt, als ob durch den Einsatz von Algen in verschiedenen Bereichen neue Geschäftsmodelle entstehen, wie Sie das eben angesprochen haben. Sie sind ja auch Mitglied des Projekts Aquator, einem sogenannten Business Accelerator. Was würden Sie einem interessierten Startup denn sagen? Lohnt es sich finanziell und auf lange Sicht, sich den Algen zu widmen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln?
Also Antwort ganz klar ja. Algen sind wirklich ein neues Gebiet von Biomasse, was auch mittlerweile als landwirtschaftliche Produkte angesehen wird. Da ist auf alle Fälle eine Menge Musik drin. Also nicht nur in Sachen Nahrungsergänzung, in Sachen Kosmetik, in Sachen wertvoller Inhaltsstoffe, die man für alles Mögliche benutzen kann, sondern auch zum Beispiel, das geht jetzt aber über so ein Startup-Lebenszeit hinaus, man geht davon aus, dass die menschliche Ernährung in einigen Jahrzehnten wahrscheinlich ohne Mikroalgen nicht mehr auskommen wird. Was im Moment leider noch nicht so zu empfehlen ist, weil da die gesetzlichen Grundlagen noch nicht da sind, was ich aber als äußerst sinnvoll ansehen würde, ist, wenn man als Startup auch für sogenannte Ökosystemdienstleistungen Geld kriegen könnte. Das wäre total sinnvoll. So wie man angefangen hat, eben CO2 zu bepreisen, warum nicht auch Leuten, die Algen wachsen lassen und damit CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen oder eben die Nährstoffe aus der belasteten Umwelt aufnehmen, dafür Geld geben. Als sogenannte Ökosystemdienstleistungen, die man bezahlen könnte. Und dann wäre das eine tolle Geschichte und da stehen bei uns einige in den Startlöchern, wenn das möglich wäre, wäre es toll, da Firmen zu gründen, die dann wirklich mit diesen ökologischen, zum Beispiel Seesanierungsmethoden losziehen würden und dann eben davon leben könnten, unsere Umwelt eben zu sanieren, sauberer zu machen und Probleme zu lösen. Und ich finde, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns definitiv eigentlich stellen sollten. Und dieser Aquator in unserem Innovationsraum Bioökonomie auf marinen Standorten, der verfolgt unter anderem so ein Ziel. Und wäre schön, wenn wir da irgendwas erreichen würden.
Wir nähern uns langsam dem Ende zu. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie. Sie beschäftigen sich professionell mit Algen. Spielen Algen in Ihrem persönlichen Alltag eine Rolle? Trinken Sie Algenbier oder verwenden Sie Algenkosmetik?
Oha, also ich selber nicht, obwohl es gibt mittlerweile Algenkosmetik auch in Herrenserien. Meine Frau ist allerdings von der Frauenserie begeistert, also im Bad bei uns haben wir durchaus Algenkosmetik stehen. Auch Nahrungsergänzungsstoffe aus Algen nehme ich bisher nicht zu mir. Aber zum Beispiel, sobald so eine Algensonnencreme auf dem Markt ist, werde ich garantiert die kaufen und nicht mehr die ursprüngliche. Oder sobald es ein Algenbier gibt, was besser schmeckt als die normalen Biere, werde ich definitiv das kaufen. Leider habe ich bisher da noch keins gefunden.
Ich versuche es mal, das ist kein Algenbier, aber ein Algentee und eine kleine Algenkosmetik aus unserem Haus, Ocean Well. Kleines Mitbringsel und mit großem Dank für das Interview und für Ihre Zeit und für die umfangreichen und sehr interessanten Antworten. Vielen Dank.
Jo, und vielen Dank für das Mitbringsel und das kann ja der Einstieg sein, dass ich dann auch privat Algen mehr nutze.
Ja,
vielen
genau.
Dank für das Gespräch.